Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo zusammen, hier sind wieder Sarah und Marianne. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge von Autorinnen im Porträt. Und heute nimmt uns die liebe Sarah mit in den Norden. Wir bewegen uns in die nördlichen Gefilde von Europa, wenn ich das richtig verstanden habe. Denn unsere heutige Autorin kommt aus dieser Gegend.
Ja, hallo Marianne, hallo an alle, die uns zuhören. Das ist richtig, wir machen heute einen Sprung in den Norden. Und zwar ist unsere heutige Autorin im Porträt eine Frau, die aus verschiedenen Gründen ganz bemerkenswert ist. Sie hat sich einerseits im Widerstand gegen den Nationalsozialismus engagiert, hat sich dann im Exil für ihr Heimatland stark gemacht und war Botschafterin ihrer Heimat sozusagen. Und was ich auch ganz beeindruckend fand, sie hat sich im Lauf ihres Lebens, angefangen in der Jugend, ein sehr, sehr, sehr großes geschichtliches, historisches Wissen angeeignet im Selbststudium. Also sie hat keine höhere Ausbildung genossen, sondern sich ganz viel im Eigenstudium beigebracht, was sich auch in der Literatur dann wiederfindet. Und jetzt werde ich auch endlich den Namen nennen. Es geht heute um die Norwegerin Sigrid Undset. Und ich möchte mich vorab entschuldigen, ich bin des Norwegischen leider nicht mächtig. Möglicherweise spricht man den Nachnamen auch Undset oder ein bisschen anders aus. Ich weiß aber, dass ich heute, wenn ich mich hier im Eifer wieder erfreue und euch ganz viel erzähle, bestimmt immer wieder in das deutsche Undset, wie man das eben schreibt, zurückfalle. Deshalb vorab vielleicht eine Entschuldigung an alle, die das besser wissen als ich, wie man den Namen ausspricht. Sigrid Undset wird das geschrieben und es ist mir besonders wichtig, euch diese Autorin heute vorzustellen, weil ich finde, sie ist immer noch ein zu Unrecht Geheimtipp hier in Deutschland und es wird Zeit, dass sie von mehr Leuten gelesen wird auf jeden Fall. Ja, wie sieht es bei dir aus, Marianne? Hast du vorher schon mal von ihr was gehört? Hast du dich dann geärgert, weil du gedacht hast, oh, jetzt hat mir Sarah die Autorin weggeschnappt?
Ich glaube, ganz ehrlich, so weit sind wir noch nicht. Da gibt es echt noch mega viele, die wir, glaube ich, uns beide noch auf der Liste notiert haben. Ich glaube nicht, dass wir uns da so schnell ins Gehege kommen. Das Schöne ist ja, dass wir übereinander halt mit so vielen unterschiedlichen Autorinnen in Kontakt kommen oder von denen erfahren, wenn jeweils die andere diese vorstellt, die wir tatsächlich noch gar nicht kennen. Es ist wirklich wieder nur der Name, also was heißt wieder nur, es ist wirklich bei mir diesmal der Name, der mir schon mal untergekommen ist. Ich habe bei der Recherche noch festgestellt, woher, das werden wir nachher noch auflösen. Aber mit ihrer Literatur bin ich in diesem Fall wirklich nicht so vertraut, weil ich einfach nichts von ihr kenne. Bin aber sehr gespannt, weil ich weiß, dass sie sich viel mit der nordischen Mythologie beschäftigt hat, mit der norwegischen Geschichte, gerade was das 14. Jahrhundert angeht, wo ja auch einer ihrer bekanntesten Romane verortet ist, über den du uns ja heute auch berichten wirst. Und das ist was, worauf ich mich heute sehr freue, weil, wie gesagt, diese Zeit, in der der Roman angesiedelt ist, mich halt sehr fasziniert und sehr neugierig macht.
Ja, schön. Genau. Also das liest man mal nicht eben so nebenbei, vielleicht vorab, wie ich auf sie aufmerksam geworden bin. Es gibt jetzt gerade seit letztes Jahr bin ich auf sie gestoßen, hat der Alfred Gröner Verlag eine Neuübersetzung herausgebracht und zwar von ihrer bekanntesten, sage ich jetzt einfach mal so, historische Romantrilogie, Christine Lafrans Tochter. Da gibt es 3 Bände. Der 3. Band ist tatsächlich jetzt erst vor kurzem erschienen. Der 1. Band im Mai letzten Jahres. Und ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben. Marianne, du und ich, wir sind ja auch Schreiberlinge bei den Book Nerds und schreiben hin und wieder mal Buchrezensionen. Ich glaube, so oft erwähnt, dass es jetzt als zu dolle Werbung gesehen wird, haben wir das noch nicht. Aber einfach nur nochmal, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Wir kriegen dort Newsletter mit Hinweisen auf Neuveröffentlichungen der Verlage, große, kleine Verlage. Und da ist mir das Buch Christine Lafrans Tochter der Kranz, der erste Teil, ins Auge gesprungen durch die schöne Aufmachung. Es ist mit einem schönen,
so auf
mit
das
einem
Cover.
Schönen, absolut, mit einem schönen Gemälde versehen. Und dann gibt es diese tolle Leinenbindung am Buchrücken und so. Und das spricht mich ja schon an. Und das große Label Literatur-Nobelpreisträgerin, wo ich direkt natürlich dachte, oh wow, okay. Ein Grund natürlich mehr, vielleicht mal zu gucken, worum geht's. Und dann habe ich das Buch besprochen für BookNerds und war wirklich, ja, seit der ersten Seite total, ja, verloren in der Handlung. Und eigentlich geht es mir da nicht so wie dir. Also historische Romane, das ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Das ist jetzt nichts, was ich begeistert, freudig sofort im Buchladen in die Hand nehme. Also
nee,
so
es
ist es bei mir nicht tatsächlich.
Wie gesagt, es ist eher wirklich dieses Nordische, was mich fasziniert. Also ich oute mich hier auch ganz klar als Vikings-Fan. Also es ist tatsächlich dieses ganze Nordische, diese Sagenwelt, alles rund um Yggdrasil und so, was ich total faszinierend finde, was jetzt komplett, also ich lese das auch dann eher als Sachbuch. Also ich lese das gar nicht jetzt, wenn ich die Literatur, ne, also ich gucke mir diese Serie da an, weil ich das einfach sehr unterhaltsam finde. Aber wenn es um diese nordischen Sachen geht, da höre ich sehr gerne Podcasts, die diese ganze Geschichte einfach erklären. Also ich lese da gar nicht so die Belletristik, sondern da bin ich halt eher im Sachbuch unterwegs tatsächlich.
Ah ja, okay.
Habe ich vielleicht jetzt vorhin nicht ganz so rübergebracht.
Ja. Nee, aber okay, alles klar. Ja, weil historische Romane sind ja tatsächlich auch echt so ein Trend einfach auch total, ne? Also es gibt
auf jeden Fall
sehr, sehr, sehr viele. Okay, bei dir ist es dann so die, ja, skandinavische Mythologie oder sowas, was dich interessiert, ne? Okay, ah ja, cool.
Genau.
Ja.
Aber weil du es gerade angesprochen hast, du hast gesagt, der Leineneinband hat dich auch so fasziniert. Wir haben ja auch eine kleine Umfrage auf Instagram und wollten ja auch von euch mal wissen, was euch dann am meisten anspricht, wenn es um das Aussehen der Bücher geht. Ihr könnt da gerne mal schauen. Wir haben dann nämlich gefragt, ob ihr zum Beispiel eher auf Hardcover abfahrt oder Softcover oder Paperback, Taschenbuch. Könnt ihr euch gerne mal anschauen und uns mitteilen. Das würde uns auch sehr interessieren. Also, wenn ihr Lust habt, schaut mal rein.
Ja, genau. Da freue ich mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch immer mal schon so geguckt, wie die Antworten ausfallen.
Und gibt es einen Trend?
Ja, den gibt es. Der Trend geht weg von Facebook. Das so viel kann ich schon mal verraten.
Ja.
Nee, aber bei der, was die Umfrage angeht, gibt es einen eindeutigen Trend und ich sag mal so viel, das Lager E-Book würde sich wahrscheinlich schon über ein bisschen mehr Zuspruch noch freuen.
Ah, okay.
Nee, es ist bis jetzt wirklich ziemlich eindeutig. Also wahrscheinlich sind unsere Hörerinnen und Hörer auch wirklich bibliophil veranlagt und wirklich, man könnte sagen, vielleicht noch die altmodischen Leserinnen und Leser. Das Lager Ja, E-Book hat noch nicht so viele Fürsprecherinnen und Fürsprecher gefunden bisher tatsächlich, ja.
Wenn ihr meint, dass sich das absolut ändern sollte, wie gesagt, die Umfrage steht, also schaut rein.
Genau, und wer Lust hat auf die richtig dicken Wälzer, der ist heute auf jeden Fall auch richtig im Podcast, denn es geht um die Trilogie von Sigrid Undset, Christine Lafrans Tochter. Vielleicht nochmal kurz die Eckdaten, wo wir uns eigentlich gerade befinden, in welchen Jahren. Die Autorin ist 1882 geboren und 1949 in Lillehammer in Norwegen gestorben. Das heißt, sie ist 67 Jahre alt geworden und die Romantrilogie Christine Lafrans Tochter, die ist in den 1920ern entstanden. Genauer gesagt von 1920 bis 22. Das hat mich zutiefst beeindruckt, weil das sind wirklich drei ordentliche Wälzer. Band 1 ist noch ein bisschen schmaler, Band 2 und 3 sind dann schon über 500 Seiten. Das hat sie wohl innerhalb von 2 Jahren tatsächlich geschrieben, wo ich so dachte, das ist schon eine Ausnahmeerscheinung, ne? Und dazu muss man sagen, sie war ihr ganzes Leben sehr, sehr, sehr produktiv. Also wenn man sich die Liste der Veröffentlichung mal anschaut, die ist sehr lang. Gerade bei den historischen Romanen, da gab es noch eine andere Trilogie tatsächlich, die auch im Mittelalter spielt in Norwegen. Und ansonsten hat sie auch zeitgenössische Romane geschrieben, war aber auch im Essay-Bereich aktiv. Also die Liste ist lang. Ich habe tatsächlich auch in Anführungszeichen nur die Trilogie Christine Lafrans Tochter erstmal gelesen, weil mich das interessiert hat. Ja, Nobelpreis gab es tatsächlich auch direkt dann dafür mit der Begründung, dass sie es geschafft hat, das Leben im Mittelalter in Norwegen im Landadel, in dem Bereich spielt das Buch, wirklich so authentisch darzustellen. Also nicht nur die historisch erwiesenen Begebenheiten und die politischen Intrigen und was da eigentlich gerade politisch so los war in Norwegen, sondern eben auch sich in die Psychologie in die Psyche ihrer Figuren rein zu versetzen, ganz besonders natürlich der Hauptfigur Christine Lafrans Tochter, dass ihr das so authentisch und so gut gelungen ist und ja, so spannend auch geschrieben. Und ja, selbst die Landschaftsbeschreibung, die ziehen einen auf eine ganz bestimmte Weise total in den Bann und hat mich eben angesprochen. Deshalb habe ich dazu gegriffen und bisher noch nichts anderes gelesen. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass da gar nicht so viel übersetzt ist noch und es doch in Deutschland relativ schwer sein dürfte, da noch an andere Sachen zu kommen, die man sich aus der langen Liste der Veröffentlichung vielleicht noch raussuchen würde.
Genau, da sprichst du ein wichtiges Thema an. Da können wir nämlich gleich einen kleinen Querschlag nochmal zu unserer allerersten Folge machen. Falls ihr mit dieser Folge hier eingestiegen seid, in unserer ersten Folge reden wir darüber, warum wir diesen Podcast überhaupt machen. Und da sprechen wir genau über dieses Thema auch. Deswegen ist das schön, dass du das an der Stelle nochmal aufgreifst. Und zwar ist es tatsächlich so, dass bis jetzt lediglich 16 Frauen, insgesamt 13,6%, ich habe eine Statistik gesucht, den Literaturnobelpreis bekommen haben und insgesamt den Nobelpreis haben bis jetzt 56 Frauen bekommen. Also da ist sie eine davon gewesen und tatsächlich auch die dritte und erste Norwegerin und ich glaube bis jetzt auch die einzige Norwegerin, die den Literaturnobelpreis 1928 bekommen hat, genommen. Wenn ihr dahingehend noch mal ein paar mehr Fakten haben wollt, warum wir diesen Podcast machen und warum wir uns gerade auf Autorinnen fokussieren, könnt ihr ja gerne mal in die erste Folge reinhören. Da sprechen wir das Thema noch mal etwas konkreter an.
Ja, schön, wenn man dann so eine Brücke zu vergangenen Folgen schlagen kann. Das finde ich schön.
Ja, das ist ja so ein bisschen meine Vorstellung, dass wir irgendwann so ein Netz haben. Weißt du, das ist alles so, irgendwie hängt ja auch alles miteinander zusammen. Also das, glaube ich, wird schön. So.
Das ist mir auch letztes Mal aufgefallen tatsächlich. Ja, es gibt dann doch immer wieder was, wo man sich auf die anderen Folgen nochmal berufen kann. Letztes Mal zum Beispiel Amélie Nothomb, da haben wir über das Buch geredet mit Staunen und Zittern und dann musste ich auch gleich wieder an die zitternde Frau von Siri Hüstedt denken und so weiter.
Ja, hat man über diese ganzen Gedankensprünge schon drin. Ja,
und Siri Hüstedt hat norwegische Vorfahren und heute sind wir jetzt tatsächlich bei einer norwegischen Autorin. Also es ist ganz spannend tatsächlich. Ja, also man kann, glaube ich, auch einfach mal Tag verbringen und die Podcast-Folgen so durchhören, dass man immer anknüpft und die Referenz aufnimmt und eine andere Folge danach noch hört.
Und dann im Best Case, ihr schreibt uns danach, an welche Autorinnen euch die Folgen erinnern. Das freut uns natürlich auch. Wir kriegen ja auch entsprechend die Rückmeldung und haben da jetzt auch schon so eine kleine Liste mit Autorinnen, die uns vorgeschlagen wurden. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Genau, aber ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen genug Werbung gemacht. Ne? Jetzt können wir uns mal wieder auf die Autorin fokussieren.
Genau, es geht um die Sigrid. Und ich fange, glaube ich, mal an, dass man sich hier mal einen kompakten Eindruck machen kann, ohne viel drum herum zu reden, in welche Zeit man denn so hineinkatapultiert wird, weil ich glaube, das ist uns jetzt nicht allen so präsent, Norwegen im Mittelalter, im Landadel auch noch ganz speziell, was da so los war. Da gibt es nämlich eine ganz gute Stelle, woraus ich etwas vorlesen möchte. Und zwar gibt es im ersten Band, das habe ich tatsächlich auch dankbar angenommen, hinten ein Glossar zu Zeit und Ort, wo man sich einfach mal ja, so den Rahmen nochmal durchlesen kann, wo wir uns jetzt hier eigentlich befinden, bevor man sozusagen in die Handlung einsteigt. Und da würde ich gerne mal ganz kurz einen Auszug draus vorlesen, dass man sich schon mal so ein kleines Bild machen kann. Norwegen befand sich im 14. Jahrhundert in einer Umbruchzeit. Nach langen Kämpfen zwischen einflussreichen Sippen gab es nun ein für den Moment unumstrittenes Herrscherhaus. Die Christianisierung war abgeschlossen, wenn auch Reste der alten Religion noch überlebt hatten. Die Wikingerzeit war längst vorüber, mehr oder weniger friedlicher Handel sorgte für wachsenden Wohlstand im Land. Die engen verwandtschaftlichen Beziehungen zu dänischen und schwedischen Adelssippen sorgten allerdings dafür, dass der Friede trügerisch war. Immer wieder glaubte irgendwer, einen erblichen Anspruch auf den norwegischen Thron zu haben. Verschwörungen waren an der Tagesordnung. Die meisten kamen nicht über das Planungsstadium hinaus, hatten für die Beteiligten oft aber weitreichende Folgen. Das zeigt sich im weiteren Verlauf der Geschichte von Christine und Erlend. So viel dazu vielleicht erstmal. Christine ist, wie gesagt, die Hauptfigur. Die drei Bücher erzählen ihr Leben. Das erste Buch Kindheit und Jugend, Der Kranz. Das zweite Buch Die Frau. Dort ist sie dann Hofherrin über den Hof von Erlend und ihr. Hof ist, ja, vielleicht hat man da jetzt eine andere Vorstellung, als das war, bestand aus sehr, sehr vielen Häusern, sehr, sehr viel Gesinde, sehr, sehr viel Land, Aufgaben, die verteilt werden mussten. Also Hofherrin war durchaus ein Fulltime-Job, der sehr spannend ist. Dazu kommen natürlich Kinder, Familie und Tradition, ne? Also natürlich Mittelalter, Zeit der Tradition noch. Hier kurz angesprochen, was du meintest von wegen Mythologie, ist hier tatsächlich immer noch mal so ein bisschen Thema, aber Christentum ist vorherrschend, alles andere war heidnisch und absolut verpönt und wurde bestraft auch. Aber man bekommt immer noch mal so ein bisschen was mit von einzelnen Bauern, die hier noch heimlich alte hexerische Bräuche ausführen oder so, aber dann eben im Geheimen. Christianisierung und Christentum steht jetzt hier ganz oben und war auch das, was hier pflegt und ausgeübt, praktiziert werden musste zu der Zeit schon im Landadel, ne? Das vielleicht nochmal so. Und ja, ganz spannend fand ich eben auch, das ist eine Zeit, in der ja wird eben Bier und Met getrunken. Es gibt viele Gelage. Wasser trinken war nicht an der Tagesordnung, ne? Fängt direkt an, als Christine noch ein Mädchen ist, wie sie dann immer schon erzählt, hier noch ein Bier, da noch ein Bier. Für die Kinder gab es verdünntes Bier oder Honigbier oder sowas. Das fand ich ziemlich witzig. Man kriegt eben nebenbei ganz viel Sachen mit, die historisch belegt sind, die aber eben so schön in den Roman erzählerisch integriert sind, dass das jetzt nicht ist, wie als wenn man ein Schulbuch oder sowas liest. Und das fand ich ganz toll. Und neben dem Glossar gibt es tatsächlich auch noch einen Anhang, wo verschiedene Begriffe erklärt werden. Sowas wie zum Beispiel ein Hochsitz. Es wird davon geredet, dass der Hofherr und die Hofherrin im Hochsitz sitzen, wenn alle zusammen essen an der Tafel. Da habe ich so gedacht, okay, ich musste so an so einen Tennisplatz denken, wo der Schiedsrichter ganz oben sitzt oder so. Ist natürlich Quatsch. Und dann werden solche Begriffe eben hinten schön erklärt. Das war nur so ein leicht erhöhter Stuhl, das aber eben für alle sichtbar und klar ist, okay, Herrin und Hofherr sitzen hier, ne? Und das nannte sich dann eben Hochsitz. Oder was die ganze Garderobe angeht, welche Kleidungsschichten getragen wurden, was für die Männer typisch war, was für die Frauen typisch war. Auch diese Begriffe der Kleidungsstücke, damit wird man nicht überflutet, sondern das fließt eben so ein in den Erzählungen, in den Beschreibungen der verschiedenen Kleidung jetzt zum Beispiel, der verschiedenen Teile der Garderobe. Und wenn man das näher wissen will, schlägt man kurz hinten nach und findet eine schöne Beschreibung. Das fand ich ganz toll. Oder eben auch zu den politischen Verhältnissen wurde hier auch kurz angesprochen, dass dann so kleine Intrigen geschmiedet worden sind im Adel. Das ist dann im zweiten Buch tatsächlich ein sehr großes Thema. Da geht es dann viel um so einen politischen Widerstand im Stillen. Möchte ich jetzt nicht so viel vorweggreifen, aber das ist auf jeden Fall im zweiten Band dann sehr interessant für alle, die dann wirklich geschichtlich ein bisschen tiefer einsteigen wollen, vielleicht auch. War jetzt nicht mein Favorit, muss ich sagen. Mich hat dann doch eher die persönliche Geschichte um Christine mehr interessiert. Die ist im Band 1 und 3 dann doch besser rausgestellt tatsächlich. Aber ja, wir haben uns in der Folge über die Geschwister Brontë ja schon so ein bisschen ausgelassen, wie schrecklich das 19. Jahrhundert so war. Hier gibt es natürlich auch einige Mittelalter-Szenen, wenn ich da an die Geburten und so weiter denke, die auch ganz schön drastisch sind. Genau.
Was diese Christianisierungsgeschichte angeht, das spiegelt ja auch ganz gut ihre eigene Einstellung zur Religion und so wieder. Sie ist ja da auch hervorgestochen, ne? Wo jetzt auch nicht jeder mit konform ging, was ihre eigenen Ansichten angeht, ne? Wenn ich mich erinnere, sie ist ja in die katholische Kirche eingetreten, was in Norwegen zum Anfang des 20. Jahrhunderts ja nicht wirklich gern gesehen war.
Tatsächlich, genau, ja. Also es war für sie privat, sage ich jetzt mal, auch ein Thema, ganz genau. Also 1924 ist sie in die katholische Kirche eingetreten. Norwegen war zu der Zeit überwiegend oder fast ausschließlich protestantisch, ganz genau. Und ich fand es auch ganz interessant, was ihre Ausbildung anging. Dort war sie auf einer Schule, die ja sehr progressiv war, sehr fortschrittlich. Eine der ersten Schulen, die die sogenannte Koedukation gepflegt haben, also die Bildung von Mädchen und Jungen in einer Schule. Das war, wie gesagt, sehr progressiv und das war ihr auch nicht so ganz recht. Also es war tatsächlich so, dass ja an verschiedenen Punkten schon rauskam, dass sie jetzt nicht so eine Pionierin in verschiedenen Dingen war. Also sie hat sich tatsächlich selber auch als Reaktionärin bezeichnet und viel und großer Fortschritt oder Fortschrittsgedanken, das war ihr tatsächlich manchmal ein bisschen suspekt. Also sie war dann doch recht konservativ eingestellt, die Sigrid Undset tatsächlich, genau, ja.
Das deckt sich auch mit den Rezensionen, die ich über das Werk, was du gerade vorstellst, halt auch gelesen habe, dass ihr das teilweise aus feministischer Sicht oder allgemein auch so ein bisschen vorgeworfen wird, dass das halt bei ihrer Protagonistin auch so fehlt. Ne, diese ein bisschen diese Auflehnung, also es wird halt sehr stark, also diese sehr starke Frauenpersönlichkeit beschrieben von der Christine, aber es gibt halt durchaus Stimmen, die halt sagen, da fehlt halt irgendwie so ein bisschen dieser Zorn oder diese Auflehnung gegen dieses Patriarchat. Aber das finde ich, wenn man so ein bisschen sich mit ihrer Biografie beschäftigt hat, deckt sich das halt dann auch wieder mit ihren Ansichten, ne?
Ja, also das auf jeden Fall, das würde ich jetzt so gar nicht unterschreiben tatsächlich. Also wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns im Mittelalter.
Ja.
Dass sie da jetzt nicht in Hosen rumläuft, ist irgendwie schon klar so, die Christine. Sie ist aber tatsächlich also eine sehr mutige und sehr starke Persönlichkeit, also eine ganz, ganz starke Frau auf jeden Fall, denn zu der Zeit stand die Ehre gerade als Frau, die Ehre und diese ganz, ganz, ganz klare Rolle, die, ja, also war in Stein gemeißelt zu der Zeit, sage ich mal. Und gegen die hat sie insofern wirklich ihr ganzes Leben lang rebelliert, weil sie ihr Glück gesucht hat. Und ihr Glück, das heißt dann eben auch das Glück ihrer Kinder oder das Glück ihrer Familie, das war gleichzeitig ihr Glück. Und sie ist da ihren eigenen Weg gegangen, so gut das eben möglich war zu der Zeit, und war dann doch sehr aufsässig. Also mit ihrem Vater ist sie direkt im ersten Buch. Der Vater und sie hatten eine sehr, sehr, sehr enge Bindung oder haben eine sehr, sehr enge Bindung. Und gegen den hat sie sich total aufgelehnt, weil der vorgeschlagene Ehemann dann eben doch nicht so, wie soll ich sagen, ohne zu viel zu verraten. Also sie hat sich gegen den Vorschlag ihres Vaters aufgelehnt, was den Ehemann angeht, der ihr ausgesucht worden ist, wie das ja üblich war, weil das für sie gar nicht in Frage kam, jemanden zu heiraten, den sie nicht liebt. So. Und das ist ja durchaus sehr ungewöhnlich und aufsässig gewesen und ja, mit Strafen behaftet und so weiter. Also sie ist ihren eigenen Weg gegangen und sie ist eine sehr starke Persönlichkeit. Wenn man das jetzt negiert, würde ich sagen, ja, dann hat man den Feminismus, was die Zeit angeht, ein bisschen falsch angesetzt hier bei den Büchern.
Ja, oder halt einfach auch nicht richtig. Ja, genau, du musst es halt auch wirklich im Kontext sehen. Es ist für mich auch nicht immer Auflehnung. Ne? Es kann ganz anders stattfinden. Und wenn man das in dem historischen Kontext, darauf habe ich jetzt halt auch so ein bisschen angespielt und wollte das so ein bisschen rauskitzeln und finde auch gut, dass das jetzt so passiert ist, ist das halt meiner Meinung nach auch absolut so zu sehen. Und ich finde, es spiegelt halt auch wieder ganz gut ihre eigene Persönlichkeit, also von der Sigrid wieder, weil sie, was du vorhin schon gesagt hast, war ja auch ein unheimlich produktiver Mensch. Sie hat ja sich alles im Selbststudium beigebracht, weil sie einfach gar nicht die Zeit hatte zum Studieren, weil sie arbeiten gehen musste, um die Familie zu unterstützen, weil ihr eigener Vater, zu dem sie ja eine sehr gute Beziehung hatte, verstorben ist. Der war ja Archäologe, ne? Daher kam dieses Interesse und dann wirklich abends geschrieben hat. Ja, also wirklich von abends bis nachts, und das hat mich sehr beeindruckt, und das ist halt auch schon fürs Anfang des 20. Jahrhunderts, wo wir uns halt wieder befinden, ja, schon eine Leistung auf jeden Fall.
Ja, absolut. Also es ist, wie du sagst, der Vater ist gestorben, da war sie 11, und dann hat die Schule angeboten, das Schulgeld zu erlassen, wenn sie weiter dorthin gehen möchte. Sie hat dann aber ja mit 17 tatsächlich angefangen zu arbeiten, wie du sagst, im Büro, 10 Jahre lang Bürojob, sich selbst auch als Bürosklavin bezeichnet, wo ich auch schon wieder so ein bisschen grinsen musste. Da ist wieder die Parallele zu Lilli Grün, ne? Die auch im Büro gearbeitet hat, aber eigentlich nicht dafür gemacht war, sage ich jetzt mal. Und ja, bewundernswert wieder, tagsüber arbeiten, abends und nachts schreiben. Wahnsinn, wo die Energie daherkommt. Ne? Genau.
Wo du gerade vorgelesen hast, für mich hatte jetzt wirklich diese kurze Stelle schon wieder so unheimlich viel Information, wo ich halt auch dachte, es wäre halt eigentlich schon schön und cool, sowas auch viel mehr, denke ich mal, so in Unterricht oder sowas zu integrieren, weil es ja dann doch nochmal ein schönes Bild gibt, was dann vielleicht sich auch ein bisschen besser einprägt als vielleicht so ein ganz klassischer Schulbuchtext. Ne? Also es war jetzt so mein Gedanke, der mir so kam, als Absolut. Du das vorgelesen hast, gerade mit dieser Bier- und Met-Geschichte, was ja ganz typisch ist. Ne? Das gab es halt nur, weil das Trinkwasser nicht genießbar war. Dadurch wird das ja auch gerne verklärt, aber die haben sich ja da nicht weggeschossen oder so. Das war ja ein ganz anderes Bier als das, was wir heute kennen. Und genau sowas finde ich halt total spannend. Und wenn man das natürlich belletristisch gut umsetzen kann, ist das stark.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr schöner Schachzug gewesen vom Verlag, jetzt wirklich 100 Jahre nach dem Erscheinen der Trilogie die nochmal neu rauszubringen. Also die Neuübersetzung ist von Gabriele Haefs, das muss ja hier auch nochmal genannt werden, ohne die gäbe es die Bücher jetzt nicht für uns in deutscher Sprache nochmal. Und es gab früher schon mal eine Übersetzung und in einem kleinen Vorwort im Buch steht drin, dass allerdings, wenn man sich die Ortsnamen anschaut in der ersten Übersetzung, die in den 20er Jahren entstanden ist ins Deutsche, dann kann man davon ausgehen oder es wird vermutet, dass die Übersetzung nicht vom Original her erfolgt ist, sondern okay. aus dem Dänischen. Also das ist die erste Übersetzung, die in Deutschland verfügbar war, aus dem Dänischen übersetzt worden ist. Was wiederum bedeuten würde, dass jetzt die aktuelle Neuübersetzung von Gabriele Haefs die erste für die deutsche Sprache, für das deutsche Leserpublikum wäre, was ja irgendwie auch wirklich ganz beeindruckend ist. Jetzt 100 Jahre, nachdem die Trilogie erschienen ist, Literatur-Nobelpreis bekommen, vielleicht jetzt zum ersten Mal aus dem Original tatsächlich ins Deutsche übersetzt. Also das am Rande nochmal, das fand ich tatsächlich auch ganz bemerkenswert und umso schöner, dass das 100-jährige Jubiläum da jetzt der Anlass dafür war. Genau, und Gabriele Haefs ist auf jeden Fall schon bekannt für Übersetzungen aus dem skandinavischen Raum. Sie hat tatsächlich den königlich-norwegischen Verdienstorden bekommen 2011 für ihre zahlreichen Übersetzungen, also hier auch sehr renommiert. Und ja, also ich habe jetzt nicht wirklich einen Vergleich. Ich habe noch nicht so viele aus dem Norwegischen übersetzte Bücher gelesen, aber was ich sagen kann, ist, dass es sich wirklich flüssig und gut gelesen hat und man nicht irgendwie über Stellen gestolpert ist, wo man dachte, okay, das ja, fällt mir jetzt irgendwie unangenehm auf oder so. Also wirklich sehr flüssig und schön zu lesen. Ja. Und auch irgendwie ganz spannend. Ne? Ich meine, es ist in 20er Jahren geschrieben worden, spielt im 14. Jahrhundert und wird jetzt im 21. Jahrhundert nochmal neu aufgelegt. Also ist irgendwie, finde ich, total die spannende Geschichte drumherum auch, was die Entstehung angeht.
In den 29ern praktisch.
Richtig, in den 29ern.
In den neuen, der genau. 20ern des 21. Jahrhunderts.
Ganz genau. Und liest sich heute wirklich, wirklich super und ja, ist total empfehlenswert auf jeden Fall. Ich habe ja die letzte Folge ein Zitat noch gebracht, ne? aus dem Buch, wie wir das immer machen, zum Mitraten und schon so ein bisschen neugierig machen. Mhm. Das würde ich gerne nochmal vorlesen. Ihre Angst, ihre unbeschreibliche Schwäche hatte sie vor allen Menschen verbergen wollen. Sie war hoch erhobenen Hauptes und mit ruhiger Miene ihren Weg gegangen, hatte geschwiegen und gekämpft, um so gut sie nur konnte, das Wohlergehen ihrer Kinder zu sichern. Also die Rede ist natürlich von Christine Lavrans Tochter und das Zitat ist aus dem dritten und letzten Band, den ich tatsächlich vor einigen Tagen zu Ende gelesen habe. Ein großes Ereignis, die Trilogie beendet.
Wie lange hast du insgesamt gelesen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, an allen drei Bänden.
Ja.
Das ist schwierig zu sagen, weil der erste kam ja wirklich im Mai letzten Jahres raus. Da habe ich den direkt verschlungen. Und ich habe dann auch den zweiten direkt am Erscheinungstermin im Herbst auch bekommen und den auch direkt gelesen. Und der dritte Band, der sollte im Mai rauskommen. Das wurde dann aber leider, hat sich dann um, ich glaube, 2 Monate nochmal verzögert wegen Papiermangel. Und da habe ich schon gezittert und gebebt. Und der kam jetzt raus vor ein paar Wochen. Und ja, ich habe es jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen erst zu Ende gelesen. Aber das hat es natürlich irgendwie auch umso schöner gemacht. Ne? Man wartet dann die ganze Zeit so wie bei einer Serie mit so einem Cliffhanger. Wann kommt die nächste Staffel? Ich habe wirklich sehnsüchtig drauf gewartet und mich dann natürlich umso mehr gefreut, als das Buch dann mit der Post kam und ich das schöne Hardcover aufklappen durfte. Aber es waren auf jeden Fall einige Lesestunden, weil genau, es sind auf jeden Fall schon dickere Bücher, aber man kann sie eben nicht aus der Hand legen. Und ich weiß gar nicht, ob ich, ja, vielleicht bei Herr der Ringe, aber dass man wirklich mal eine Trilogie oder eine mehrbändige Reihe hat, die einen so fesselt, dass man das nicht mehr aus der Hand legen kann. Die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht, weil, also das ist ja dann auch eine wahnsinnig schöne Erfahrung, weil man mit den Figuren wächst sozusagen.
Ja.
Man lernt Christine von klein auf kennen als Kind und begleitet ihr komplettes Leben. Und durch den Umfang hat man dann eben, ja, Zeit, einen sehr, sehr langen und verzweigten Weg mit den Figuren zu gehen. Personen sterben, neue Figuren kommen dazu in die Handlung, werden älter, machen Erfahrungen, machen Fehler, erleben Abenteuer und man ist einfach die ganze Zeit dabei und hat wirklich genug Raum, dass sich auch kleinere Geschichten entfalten können. Und gerade hier, wie vorhin schon angedeutet in dem Glossar, geht es eben auch ganz viel um verschiedene Familiensippen, die miteinander verzweigt sind, wo jemand dazukommt oder dann auch jemand stirbt oder sich Feindschaften vertiefen, Freundschaften natürlich auch vertiefen, Sippen, die sich unterstützen oder bekriegen. Und das ist immer alles noch so drumrum und spielt immer eine Rolle in der Handlung. Und das kann sich eben durch diesen schönen Umfang der Trilogie so gut entfalten. Und das ist auch wirklich die ganze Zeit kurzweilig. Wie gesagt, Teil 2, da geht es dann relativ viel um politische Intrigen, war aber trotzdem interessant, weil natürlich entwickeln sich auch die Personen einzeln weiter und auch ja Christine wächst und erlebt Sachen und muss sich verschiedenen Herausforderungen stellen. Aber man hat eben neben diesem Hauptstrang auch viele sehr spannende Nebenstränge und kann richtig mitleiden und mitleben über so einen langen Zeitraum und über so viele Seiten. Das war für mich ganz toll. Und dann natürlich dieses Gefühl, wenn man das dritte Buch zu Ende gelesen hat, der letzte Satz, und man klappt es zu und dann denkt man sich, und jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen?
Ich glaube, diese Wehmut, diese heitere Wehmut, um einen Titel von Aberdeen zu nehmen. Ich glaube, da können gerade ganz viele lesende Menschen das mit dir mitempfinden, wenn man einen sogenannten Page-Turner in der Hand hat und das noch in mehreren Ausgaben dieses Gefühl wiederfindet, ist es, glaube ich, herrlich. Ja, also, ne, weil man weiß einfach, wenn es mehrere Bände gibt, das bleibt jetzt was Gutes und ich muss mich jetzt nicht, nachdem ich das Band 1 gelesen habe, nach was Neuem umschauen, was mir ein ähnliches Gefühl verschafft, sondern bestenfalls ist der zweite Band dann noch besser. Also ich glaube, es gibt da diverse Reihen und Bücher, wo viele Menschen das ähnlich kennen und das Gefühl haben. Du hast ja die Trilogie schon kurz aufgegliedert. Ich habe das jetzt so verstanden, der erste Teil geht wirklich hauptsächlich um ihr Leben, ne? Der zweite Teil spielt sich vorrangig auch um die Politik in damaligen Norwegen, ne? Die politischen Gegebenheiten. Wie ist es denn mit dem letzten Teil? Was stach da am meisten hervor für dich thematisch?
Ja, also der letzte Teil heißt Das Kreuz. Da ist sie dann schon eine reifere Frau, die besorgt ist, welchen Weg jetzt die Kinder wohl gehen werden. Dann der Ehemann Erland ist auch ein Thema. Im zweiten Band hat sie, glaube ich, mit ihm die größten Schwierigkeiten zu bewältigen. Da gerät er mehrfach auf Abwege. Man hat dann die Hoffnung, dass es sich im dritten Band wieder ein bisschen entspannt, weil da so eine Art Neustart beginnt auf verschiedenen Ebenen. Ist immer ein bisschen schwierig, nicht zu viel zu verraten. Aber in Band 3 ist sie ja die reife Frau, sage ich mal, die eben schaut, dass ihre Kinder einer guten, gesicherten Zukunft entgegensehen und langsam auch ihre eigenen Wege gehen. Das Thema Erland kommt, also ihr Ehemann, kommt auch nochmal zu einem Höhepunkt, sage ich jetzt mal. Und ansonsten geht es eher um ihr Leben als reife Frau und im Alter. Sie macht dann auch nochmal eine Pilgerreise. Darum geht es im dritten Band auch nochmal. Und ja, man muss sich von einigen liebgewonnenen Figuren verabschieden. Aber nichtsdestotrotz, es soll jetzt nicht so klingen, als wäre alles immer ganz tragisch. Das ist hier wirklich... Das sind auf jeden Fall Bücher, alle drei. Da gibt es sehr viele Hochs, es gibt aber auch sehr viele Tiefs, was eben ja einen das Buch nicht weglegen lässt. Ne? Es fällt mir jetzt total schwer, da noch mehr zu sagen, weil ich einfach gar nicht so vorweggreifen will von der Handlung. Und da ist es mir jetzt super wichtig, auf jeden Fall noch zu sagen, wer die Bücher lesen möchte, wer auch wirklich mit Band 1 anfangen will, was auf jeden Fall zu empfehlen ist, dem sei gesagt, auf keinen Fall den Wikipedia-Artikel zur Autorin Sigrid Undset zu lesen, weil da einfach mal in einem Nebensatz hingeworfen wird, wie die Handlung der Trilogie ausgeht.
Oh mein Gott.
Ja, also sozusagen die letzten 20 Seiten oder so. Das ist nochmal richtig schockierend, was da passiert. Und das stand dann so nebenbei in diesem Artikel. Und dann habe ich richtig aufgeschrien, als ich das bei Wikipedia gelesen habe, noch bevor ich den dritten Band aufgeklappt hatte, weil das hatte ich tatsächlich nicht erwartet.
Nein.
Gut, man kann sich's vielleicht denken, die drei Bände sind ja so ausgelegt, dass man ihr Leben verfolgt, wie gesagt, dass es eine Art Biografie ist der Christine und über ihr Leben. Und dann kann man sich vielleicht denken, wie der dritte Band ausgeht. Aber man sollte das nicht vorwegnehmen. Deshalb, ja, schaut da nicht rein. Also schaut euch vielleicht die biografischen Fakten an, weil euch das interessiert, aber lest nicht, was zu Christine Lafrans Tochter in dem Wikipedia-Eintrag über Sigrid Undset steht. Ich bitte euch.
Bitte. Schreibt euch das hinter die Ohren, liebe Menschen.
Genau. Ansonsten war das sehr lustig, weil sie dann ja auch Abschied nehmen muss von den Vorstellungen, dass ihre Kinder noch Kinder sind. Und da waren teilweise auch Sachen drin, die mich sehr amüsiert haben. Da besucht sie ihr ältester Sohn, der ja auf Kreuzzüge geht mittlerweile und unterwegs und den sie ein paar Jahre nicht gesehen hat, der besucht sie und der ist dann so viel gereist und kommt so zurück als erfahrener Haudegen und hat überall Narben und Wunden und ist aber total frohen Mutes. Und den schaut sie dann so von oben bis unten an und man kriegt so eine Schilderung, was der an Garderobe trägt, wie der angezogen ist. Und da musste ich so lachen, weil sie sagt dann, also so sinngemäß, er ist ihr eigentlich zu nackig. Es sieht aus, als hätte er nur seine Unterwäsche an. Da musste ich sehr lachen, weil das ja durchaus heute auch noch üblich ist, dass dieser Generationssprung sich so zeigt, dass die Eltern denkt, die Kinder hätten zu wenig an und wären zu aufreizend angezogen oder
wie du wieder aussiehst.
Genau, genau. Und da musste ich so lachen. Also es sind durchaus auch diese Momente, die einen richtig amüsieren können im Buch und ja, die psychologisch einfach so toll durchdacht sind und dann literarisch so gut umgesetzt, dass man einfach hier immer direkt ganz bei Christine ist. Also sie begeht durchaus auch Handlungen oder hat Gedanken, wo man sie nehmen und schütteln möchte, weil sie dann doch zu streng mit sich selbst auch ist oder ja, sie selbst dann auch bestraft, weil sie denkt, sie hat nicht rechtens gehandelt und dann möchte man sie manchmal schütteln und sagen, sei nicht so streng mit dir, also man leidet mit ihr, man ist auch oft mal böse auf sie tatsächlich, aber im Endeffekt, ja, ist das irgendwie wie eine befreundete Person, ne? Wenn man wirklich eine Figur so über so lange Zeit begleitet, über alle drei Bücher, ja, dann wächst die einem natürlich sehr ans Herz, genau.
Ach schön, das macht richtig Lust, sich da in die Welt hineinzubegeben, wenn mein Sub, mein Stapel ungelesener Bücher nicht so hoch wäre, würde ich da mich sofort dran wagen. Ansonsten würde ich das Buch wahrscheinlich da jetzt erstmal so draufpacken. Dann ist es da. Aber eine wunderbare Empfehlung. Tatsächlich ist es ja auch so, dass man ihr Wohnhaus heutzutage auch besuchen kann. Ähnlich wie bei den Brontë-Schwestern ist das ja seit 2007 auch ein Museum. Und ich habe gelesen, dass ihre Privatbibliothek sage und schreibe 6.700 Bücher umfasst. Kannst du mir da zustimmen?
Das habe ich auch gelesen, fand ich total toll. Und ich hatte auch, wie bei den Brontë-Schwestern, direkt Lust, mir das mal anzuschauen, das Museum, genau. Seit 2007, wie du gesagt hast, habe ich auch gelesen. Finde ich total spannend, sogar noch mit ihrem letzten Schriftsatz in der Schreibmaschine angeblich. Ne?
Und ach, wirklich?
Und diesen kleinen, diese kleine, nicht Mythos, aber diese, ja, das noch so am Leben zu erhalten, ne, das den Eindruck von der fleißigen Schriftstellerin, ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, aber wurde zumindest so angegeben, dass man dann noch den letzten abgetippten Satz, wohl einen Artikel über Edmund Burke, den Philosoph, da wohl noch in der Schreibmaschine belassen hat, was man sich jetzt auch im Wohnhaus im Museum anschauen kann, fand ich auch ganz faszinierend. Und ja, die Privatbibliothek übelst beeindruckend, also wahnsinnig belesene Frauen, ne, was man natürlich merkt bei den Büchern auch. Aber fand ich toll. War ich auch ein bisschen neidisch. Ich habe mir dann direkt so vorgestellt, wie groß muss die denn sein bei so vielen Büchern? Kommt vielleicht auch drauf an, wie groß und dick die einzelnen Bücher sind. Aber ist auf jeden Fall eine Zahl, eine Sammlung. Hut ab, kann man nur Respekt haben. Ja, dachte ich auch.
Irgendwann machen wir mal so eine Tour und dann besuchen wir diese ganzen Museen. Also die ganzen Wohnhäuser, wo die mal gewohnt haben und so, da hätte ich voll Bock drauf.
Das wäre cool.
Ne? Also, weil da kommst du ja auch durch die ganzen Länder. Gut, allein bei uns in der Gegend kann man schon sich, glaube ich, ein halbes Jahr aufhalten, aber das finde ich auch unheimlich spannend, weil dann kriegst du dieses, gerade wenn du so viel von der Autorin gelesen hast, kriegt man ja dann nochmal so ein, ja, eigentlich so ein Flashback dann zu den Büchern und versteht alles nochmal ein bisschen mehr, ne, was uns ja jetzt durch die Recherche schon passiert. Wo man dann, ich denke, das wird dir ähnlich gegangen sein. Du hast die Bücher gelesen, hast jetzt noch mal viel mehr über ihr Leben erfahren und recherchiert und hast da, denke ich mal, auch viele Parallelen dann noch mal zu ihr auch gesehen und zu ihrer Heldin. Ja,
ja, das fände ich auch total spannend, ja. Also wir können ja einfach mal so ein So ein Literaturjahr-Sabbatical machen.
Ja.
Da freuen sich unsere Kolleginnen und Kollegen auf Arbeit, wenn wir sagen, ja, so, wir sind jetzt mal ein Jahr weg und reisen auf den Spuren unserer Autorin im Porträt.
Wer weiß, vielleicht ergibt sich das ja mal. Das muss ja nicht morgen sein.
Wir behalten es im Kopf. Ja. Nee, fand ich auf jeden Fall auch spannend. Und in Norwegen ist sie tatsächlich wirklich eine große Berühmtheit und wird auch noch viel gelesen. Und ich finde, ja, das sollte so ein bisschen rüberschwappen zu uns jetzt. Und ich habe mir das auch angeschaut. In Norwegen ist sie sogar auf dem 500-Kronenschein abgebildet. Das fand ich auch sehr schön, sieht sehr hübsch aus. Und wird dort immer noch sehr verehrt. War, wie gesagt, auch damals im Exil Botschafterin für Norwegen und hat ja sich ja auch sehr viel beschäftigt mit der nordischen Kultur und den Traditionen, wie wir es schon gesagt hatten. Und genau, fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und in Norwegen ist sie auf jeden Fall jedem Kind bekannt, würde ich behaupten. Was ich auch spannend fand, was ich noch gefunden habe, es gibt sogar eine Verfilmung von Kristin Lavrans Tochter von 1995, und zwar verfilmt von Liv Ullmann. Die hat der Regie geführt, die Muse von Ingmar Bergman, dem Filmemacher. Und Liv Ullmann ist ja auch Norwegerin. Ich habe allerdings keine Möglichkeit gefunden, bis jetzt den Film zu sehen. Ich würde es wahrscheinlich auch dann nicht wirklich verstehen können, rein sprachlich. Aber fand ich interessant. Also zeigt wieder mal, dass das eher jetzt eine Trilogie ist, die bei uns nicht bekannt ist, aber dann in Norwegen, ja, verständlicherweise, wenn man Sigrid Undset dort auch sehr gut kennt, noch durchaus ein Begriff, genau. Ja, worüber ich auch auf jeden Fall gerne noch mal was lesen möchte, ich hoffe, da komme ich noch mal an ein paar Schriften von ihr, ist über ihre Essays und über ihren schriftlich festgehaltenen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Mhm. Das ging so weit, also sie hat sich in den 30er Jahren mehrfach kritisch geäußert. Und das ging dann so weit, dass sie, ja, zu Kriegszeiten 1940 hat die norwegische Regierung sie mehr oder weniger gezwungen zu emigrieren, damit sie nicht in Gefahr gerät. Mit ihrem Sohn Hans hat sie dann die Flucht angetreten 1940 über Schweden und Russland und Japan sogar noch nach Amerika ist sie dann geflüchtet. Sie hatte eigentlich 3 Kinder, aber ihr erster Sohn war damals schon im Krieg gefallen tatsächlich und die Tochter, die hat an einer geistigen Behinderung gelitten und war zu der Zeit auch schon tot, tatsächlich sehr tragisch, und so ist sie mit ihrem Sohn dann eben 1940 geflüchtet ins Exil. In dem Buch, in allen 3 Büchern Kristin Lavrans Tochter, steht auch vorne kurz ein Text zur Autorin Sigrid Undset drin. Da steht drin, dass sie tatsächlich die Flucht mit Skiern angetreten hat, also ganz abenteuerlich. Das war so ein bisschen, klang so ein bisschen wie hoppla hopp jetzt schnell und dann auf Skiern wirklich übers Gebirge, richtig gefährlich. Also klingt hier nach einem riesigen, furchtbaren Abenteuer. Habe ich bisher leider nichts Näheres zu gefunden, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich mich gern auch noch mal rein vertiefen würde und wo ich mal gucken werde, was man dafür von ihr tatsächlich noch im Rückblick autobiografisch oder auch an essayistischen Schriften noch findet, weil ich das tatsächlich auch ganz spannend fand. Was auf jeden Fall auch interessant klang, war einer ihrer zeitgenössischen Romane. Jenny heißt der Roman und die Hauptfigur ist Malerin. Ihre Mutter war auch Malerin von Sigrid Undset, vielleicht ein bisschen daran orientiert auch. Die Malerin Jenny, die tatsächlich dann auch zu der Zeit von der Kritik nicht so gut aufgenommen worden ist, was ich gelesen habe darüber, weil sie doch schon sehr emanzipiert war zu der Zeit, 1911. Das war jedenfalls so ihr Durchbruch von Sigrid Undset. Da ist sie zum ersten Mal so an die Öffentlichkeit mitgekommen. Ihre ersten schriftstellerischen Veröffentlichungsversuche erfolgten mit historischen Texten. Die wurden dann aber von den Verlegern als ja nicht zeitgemäß, ein bisschen zu trocken abgelehnt, was sie sehr wütend gemacht hat. Und dann hat sie es eben erstmal mit was Zeitgenössischem versucht, was dann auch geklappt hat, wie gesagt, mit Jenny 1911. Das klang ziemlich interessant, was ich über den Roman hier gelesen habe. Einige Zitate sind mir hier unter die Augen gekommen, die ich sehr schön fand. Zum Beispiel sagt Jenny in dem Buch, man lernt verstehen, dass es von einem selbst abhängt, wie viel das Leben uns entgegenbringt. Also ein Prinzip von, ich nehme mein Leben selbst in die Hand, ich schaue selber, dass es mir gut geht, schaue emanzipiert als Frau, dass es mir auch in einer Welt von Männern dominiert gut geht. So könnte man das jetzt hier zumindest lesen. Das ist eine Lesart, aber das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Sigrid Undset selbst hatte auch ein Stipendium bekommen, ein Literaturstipendium, das ihr einen Aufenthalt in Rom ermöglicht hat. Von Rom war auch ihr Archäologenvater sehr inspiriert und angetan, wie man sich vorstellen kann. Und das hat bei Sigrid auch tatsächlich einiges bewirkt und dann auch sich auf den Roman Jenny ausgewirkt. Also das vielleicht nochmal als Empfehlung, als Tipp, das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal näher anschauen. Ansonsten, wenn euch die Trilogie Christine Lafrans Tochter noch interessiert, schaut gerne mal bei den Booknerds rein, beziehungsweise wir packen euch die Links auch in die Shownotes zur Episode. Dort habe ich, ohne zu viel zu verraten, nochmal die Rezension der zwei ersten Bücher. Wenn ihr die Folge hört, gibt es vielleicht auch schon eine Rezension zum dritten. Da sitze ich gerade noch dran. Für euch und alle, die es interessiert, nochmal reingepackt bzw. verfasst für booknerds.de, wie gesagt. Da könnt ihr euch auch nochmal einen Eindruck verschaffen, worum es geht, was ich gut fand an den Büchern, was es vielleicht doch noch zu kritisieren gibt. Und dann könnt ihr selbst mal schauen, ob ihr sagt, okay, das klingt jetzt wirklich so spannend, schaue ich mir an, besorge ich mir aus dem Alfred Kröner Verlag. Ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr wieder eine Figur sucht, die euch über längere Zeit begleitet in eurem Lesealltag. Christine Lafrans Tochter ist dafür wirklich gut geeignet.
Großartig, was für ein schöner Abschluss, was für eine schöne Vorstellung dieser bemerkenswerten Frau. Ich bin total geflasht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die dritte Rezension. Also ich glaube, das wird genauso gut wie die davorhergehenden. Und du hast mir ja so eine wunderschöne Vorlage für unsere nächste Autorin gegeben.
Das habe ich natürlich gewusst, Mann.
Ja, genau. Nein, fand ich total klasse jetzt, weil diese tatsächlich auch schon auf einem Geldschein war. So, und wir begeben uns in der nächsten Folge das erste Mal in die Thematik des Sachbuchs hinein. Wir haben es mit einer Forscherin, ich will jetzt auch gar nicht so viel zu verraten, das mit dem Geldschein war, glaube ich, schon ganz, ganz gut, die aber auch sehr bekannt für ihre Bücher war, die sie herausgebracht hat, weil die natürlich ihre Forschung beinhaltet haben. Und das Zitat sagt tatsächlich auch schon, worum es geht und also was sie erforscht hat, und zwar lautet dieses wie folgt: Ich habe mich von Jugend an mit der Erforschung der Insekten beschäftigt. Ich entzog mich deshalb aller menschlichen Gesellschaft und beschäftigte mich mit diesen Untersuchungen.
Aha. Insekten, ja, den Menschen das vorgezogen. Das klingt spannend.
Es wird krabbelig, aber ich fand das so spannend. Und ja, darum wird es in der nächsten Episode gehen. Ich bin schon mega gespannt. Ich freue mich da sehr drauf. Ich danke dir für den wunderbaren Ausflug nach Norwegen zu Sigrid Undset und ihrer Christine Lafrans Tochter. Ich habe immer Daughter im Kopf, dieses Isländische. Weißt du, da heißen ja alle Andersson und Susans Daughter. Da kriegst du aber dann, du bist ja immer der Tochter von und der Sohn von. Und ich glaube, da hat sie es ja von dem Vater, ne? Und im Isländischen heißt du dann aber halt wie deine Mutter. Also da heißen ja die Töchter wie die Mutter und die Söhne wie der Vater. So.
Ah, ja, ja, genau.
Deswegen musste ich jetzt immer die ganze Zeit aufpassen, dass ich das nicht durcheinander schmeiße. Genau, aber ich habe immer dieses Dotter im Kopf.
Das ist interessant, dass du sagst, genau. Also im Original hieß es Lafrans Dotter und das ist dort bei denen so tatsächlich genau, dass die Kinder dann den Vornamen vom Vater hinten haben. Also Lafrans genau. Tochter, weil der Vater Lafrans Björgufsson, glaube ich, hieß, genau. Und das geht dann so weiter, genau. Und sobald der Vater dann tot ist, wenn ein Kind danach geboren wird, darf das dann den Vornamen auch vom Vater haben.
Das hat mich damals auch total fasziniert, wo ich da unterwegs war. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt bei uns. Vielen Dank, dass ihr uns mit Feedback versorgt, dass unsere Kanäle weiter wachsen, dass ihr uns Vorschläge für neue Folgen gebt. Und das ist genau das, was wir möchten, was wir suchen und worüber wir uns immer wieder freuen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Und sagen auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Autorinnen im Porträt. Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt auf die Insekten.